NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz. Schön, dass ihr bei unserem Ernährungspodcast wieder dabei seid. Heute geht es bei uns mal wieder um die Diätetik, also um die Ernährung bei einer bestimmten Erkrankung. Und zwar sprechen wir heute über die Krebserkrankungen, die auch bei unseren Haustieren leider sehr häufig vorkommen und oftmals für ihre Besitzer eine sehr große Herausforderung darstellen. Neben medizinischen Behandlungen spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Und bei einer Krebserkrankung kann sich der Stoffwechsel des Tieres verändern, weshalb es unter anderem eben auch wichtig ist, auf hochwertige und leicht verdauliche Nährstoffe zu achten. Bestimmte Nährstoffe können helfen, den Körper zu unterstützen. Und vor allem geht es auch darum, den Energiebedarf zu decken. Unsere Hörer haben dazu wieder viele Fragen gestellt. Vielen Dank. Und wie immer hat die Fachjournalistin Manuela Bauer aufbereitet und im Gepäck dabei. Hallo, liebe Manu.
Ja, hallo, liebe Julia. Der blöde Krebs, der gehört ja mit zu den häufigsten Todesursachen. Das liegt wahrscheinlich auch, wie bei uns Menschen, am höheren Alter unserer Haustiere. Die werden ja auch immer älter. Es gibt auch Rassen, die zu bestimmten Krebserkrankungen neigen. Und tja, wenn die Diagnose gestellt wird, dann ist das für die Besitzer erstmal ein Schock, ne? Ich kann mich erinnern, als die Mina Knochenkrebs hatte, meine Katze. Ich war fassungslos. Ja. Erstmal weiß der eh noch nicht, ist der Tumor gut oder bösartig. Ja. Ne? Hat schon metastasiert, kann das Tier überhaupt noch geheilt werden oder ist es das Todesurteil? Ja. Also alles Fragen.
Ja, das ist ein großer Schock und das merkt man auch im Gespräch mit den Besitzern, so diese, also ich finde mal so wie so ein Ohnmachtsgefühl oder ich habe das auch im, also kenne das natürlich auch aus meinem Umfeld. Und ich denke so dieses, man fühlt sich so machtlos, so hilflos irgendwie, so man kann nicht wirklich was tun. Und ich denke, dass auch da die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Also einfach dieses, okay, ich muss das jetzt alles einfach mitmachen, ich muss das alles verarbeiten. Den Tieren ist das ja nicht so bewusst wie uns Menschen. Ja, das würde ich jetzt in dem Kontext tatsächlich mal als Vorteil sehen für die Tiere. Aber der Mensch hat das halt natürlich ständig präsent und er will unbedingt was tun und man hat so, ich finde, das ist wie so ein Kontrollverlust, diese Erkrankung. Ja, bei anderen Erkrankungen hast du natürlich auch Probleme und es ist nicht schöner, aber es ist nicht, ich finde, es geht nicht so tief, so ins Mark und Bein, ins Herz und so weiter. Und ja, genau, also da, das ist schon echt blöd, wie du gesagt hast.
Mit was haben wir es denn eigentlich genau zu tun beim Krebs? Ich meine, die meisten wissen ja, dass also gutartige Zellen praktisch entarten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mhm. Was passiert denn da genau im Körper?
Ja, also jede Zelle hat quasi eigentlich auch einen Lebenszyklus, ja. Und der ist da quasi gestört, ja. Also Krebs entsteht, wenn jetzt die Zelle im Körper ihren normalen Kontrollmechanismus verliert und sich einfach unkontrolliert teilt. Weil normalerweise der Körper dafür sorgt, dass die Zellen eben wachsen, sich teilen und wieder sterben, ja, wenn sie alt sind oder wenn sie jetzt beschädigt sind zum Beispiel. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann hat man halt diese entarteten Krebszellen.
Das heißt, die teilen sich immer weiter und weiter und weiter, hören nicht mehr auf.
Genau, die teilen sich immer weiter und weiter. Und dann hast du halt irgendwann sozusagen den Tumor, das wäre dann die Ansammlung dieser Zellen. Und der kann natürlich zu Funktionseinschränkungen führen, entweder weil er einfach Platz wegnimmt, ja, oder vielleicht Gefäße behindert oder weil er halt auch gesundes Gewebe umbaut in dann krankes Gewebe und dann das Organ nicht mehr funktionieren kann. Und es gibt natürlich auch eben dieses Thema Metastasen bei den malignen Tumoren, also bei den bösartigen, das ist ein Merkmal von bösartigen Tumoren, dass sie sich eben im Körper verteilen können, in andere Gewebe eindringen, dass sie über Blut oder Lymphe, also über irgendwelche Gefäßbahnen sozusagen an andere Stelle im Körper gelangen und sich da dann auch noch breit machen. Während jetzt gutartige Tumore, benigne Tumore haben dieses Merkmal nicht. Mhm. Ja, also deswegen hattest du es eingangs ja auch gesagt, ne, ist es jetzt gutartig, bösartig, das ist schon mal so das Erste. Es gibt ja bei älteren Hunden haben auch häufig Lipome, also diese Fettansammlungen, die zum Beispiel eher gutartig sind, ne, die man vielleicht manchmal auch rausnimmt, weil sie zu groß werden oder eben das Tier sich vielleicht, wenn es an einer ungünstigen Stelle ist, der Hund meiner Freundin hatte das an der Schulter, das war dann irgendwann, hat es halt einfach vom Bewegungsablauf da gestört. Und dann wurde der auch rausgenommen, genau. Also ja, das wäre so vereinfacht gesagt, dass
und bei einer Metastase, weil ich das auch erwähnt habe anfangs, da gehen von Tumor aus praktisch Krebszellen in die Blutbahn und quer durch den Körper.
Die verteilen sich dann woanders. Mhm. Sind Blutbahnen, kann sein, Lymphgefäße, kann auch ein Transportmedium, hätte ich jetzt schon fast gesagt, sein. Und gehen dann eben einfach an andere Stellen und dann breiten kritisch. Sich dann da auch aus. Genau. Mhm. So, das ist halt das, genau. Ja, ja. Alles nicht gut.
Nee, ja. Und es sind auch einige davon betroffen und wir haben auch viele Fragen bekommen.
Okay, super.
Legen wir doch mal los. Mhm. Genau. Viele unserer Hörer und Hörerinnen beschäftigt das Thema Kohlenhydrate und Krebs. Mhm. Die Andrea und die Jessica, die haben so eine ähnliche Frage. Ich leg mal los. Die Andrea schreibt, immer wieder hört man, füttere keine Kohlenhydrate. Die fördern Entzündungen und Tumore. Was ist daran wissenschaftlich untersucht oder ist es eher ein alter Hut? Und dann nehme ich gleich die Jessica dazu, weil es so ein bisschen ähnlich ist. Mhm. Stimmt es, dass Kohlenhydrate den Krebs quasi ernähren? Also, dass ich einen Hund, der an Krebs leidet, quasi möglichst low carb, im besten Fall dann über Ketose ernähre, kann ich so den Krebs aushungern? Und wenn das stimmt, ist dann eine kohlenhydratreiche Ernährung eher krebsfördernd? Ja, wäre der logische Umkehrschluss.
Genau, das stimmt. Die Fragen passen ganz gut zusammen. Ne? Die Andrea, die fragt, ob jetzt Kohlenhydrate Entzündungen fördern und darüber das Krebs entstehen oder ob eben, wenn man bei Krebs kohlenhydratarm füttert, im Umkehrschluss eine kohlenhydratreiche Ernährung das wiederum befeuern würde. Das sind ja Umkehrschlüsse, die wir sehr häufig haben. Wir haben das im Nieren-Podcast, glaube ich, auch besprochen zum Thema Proteine, dass du bei Nierendiäten proteinreduziert fütterst, aber im Umkehrschluss eine proteinreiche Ernährung kein Nierenleiden macht. Und hier ist es ehrlich gesagt genauso. Also dieser Umkehrschluss ist sehr, finde ich, sehr häufig. Wäre auch logisch, du hast ja gesagt, ist nachvollziehbar, absolut, ist aber zum Glück nicht der Fall, weil dann stelle man sich vor, ja, was das sozusagen für die Realität bedeuten würde. Das Thema Kohlenhydrate ist aber mit eins der zentralen Themen, wenn wir jetzt in der Diätetik von Tumorerkrankungen uns das genauer anschauen und auch das, was die Leute bei uns immer am meisten so fragen. Vorweg muss ich sagen, dass man Krebs nicht wegfüttern kann. So sehr man es sich wünschen würde, es geht nicht. Und ich sage das deshalb, weil es mir ganz wichtig ist, dass man auch eine realistische Vorstellung hat, auch was so die Emotionen betrifft. Weil wir haben ja auch schon gesprochen, das ist echt, es geht echt einem sehr nahe und man fühlt sich hilflos. Und was wir halt auch sehr häufig sehen, dass gerade bei dieser Erkrankung halt auch die Leute sehr empfänglich sind für 1000 Ratschläge und alles Mögliche, was denn vielleicht heilen könnte. Ja,
es gibt viele Strohhalme, ne?
Es gibt viele Strohhalme. Und dieses Thema Krebs aushungern und so weiter, das ist ein Thema auch aus der Humanmedizin. Also die Idee dahinter ist quasi die Tumorzellen lieben Glucose, lieben Zucker sozusagen und ernähren sich hauptsächlich davon. Und die Idee ist, wenn ich denen keine Nahrung gebe.
Kein Zucker mehr?
Kein Zucker, dann haben sie Pech gehabt und dann verschwinden sie vielleicht. Aber so leicht ist das halt nicht. Ja, also es ist tatsächlich so, dass Glucose das Primäre ist, worauf die sich stürzen, was allerdings für alle Organismen ehrlich gesagt gilt.
Alle mögen das.
Kohlenhydrate, Zucker ist einfach die primär und am leichtesten verfügbare Energiequelle. Genau. Und wenn du jetzt dir vorstellst, also du kannst ja den Tumor, wenn du den Tumor aushungern willst, dann musst du ja vorher, also das Tier ist ja.
Das hungert mit?
Das hungert dann quasi mit, ja. Du kannst dem Tier natürlich entsprechend Eiweiß und Fett geben. Da wiederum stellt sich aber die Frage, A, bekommt es dem Tier, ja, Stichwort Magen-Darm, Pankreas und so weiter und so fort. Kohlenhydrate sind wichtig für die Darmflora, fürs Mikrobiom, für die Verdauung. Und wenn ich jetzt eins komplett rausnehme, weil ich mich auf diesen Tumor konzentriere, kann es halt sein, dass ich dadurch durchaus das Wohlbefinden des Tieres mit beeinträchtige. Und das steht im Vordergrund, im Fokus. Das Tier hat den Vorrang. Wie geht es meinem Tier? Und Tumorerkrankungen sind super vielfältig. Und man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Tumorformen, vielleicht auch unterschiedliche Ansätze, so weit sind wir noch nicht in der Tierernährung, ja, und die meisten oder diese diätetischen Empfehlungen gehen eben auch von diesen Grundlagen aus, wie ernähren sich Tumorzellen, was passiert im Körper, wie kann ich den unterstützen, und dadurch, dass diese Tumorzellen eben auch die Glucose mit verbrauchen, vorwiegend entsteht da tatsächlich dann im Körper Laktat, und das Tier muss dieses Laktat, wenn es das nutzen möchte, ist jetzt ein bisschen Biochemie, wenn es das wieder in Glukose umwandeln möchte, dann muss es dafür Energie aufwenden. Und dadurch kommt es sehr häufig zu dieser sogenannten Tumorkachexie, also eine Abmagerung, eine tumorbedingte Abmagerung, Verlust an Körpermasse. Und das gilt es zu
vermeiden.
Mm. Und deswegen ist halt die Frage, inwieweit kann ich da oder sollte ich da auch eingreifen? Auch es war ja auch irgendwie eine Ketose, wurde erwähnt in der Frage, ob man das Tier über eine Ketose ernährt. Eine Ketose würde eben bedeuten, ich gebe ihm null Kohlenhydrate. Und dann muss es, dann hat es keine Glukose und dann muss es, damit es das Gehirn noch mit Energie versorgen kann, auf alternative Energiequellen umsteigen. Und das wären Ketonkörper, die gebildet werden, wenn der Körper im Hungerzustand ist oder wenn keine Kohlenhydrate gefüttert werden oder wenn man mittelkettige Fettsäuren gibt, wie im Epilepsie-Podcast haben wir darüber gesprochen. Und dann umgehe ich das sozusagen. Aber das ist, ich finde so dieses, für mich ist das wie eine Zwangsmaßnahme für den Körper. Und ich bin nicht der Meinung, dass das der erste Weg sein sollte. Zumal wir auch wissen, dass Hunde nicht so leicht in eine Ketose, ernährungsbedingte Ketose rutschen, wie jetzt Menschen rutschen. Ich weiß nicht, ob man rutschen sagen kann, aber halt gelangen, wie wir Menschen. Also ich finde es interessant, diesen Aspekt mit den Ketonkörpern, die tatsächlich von den Tumorzellen auch nicht so gut genutzt werden, mal zu beleuchten, sage ich jetzt mal. Da gibt es aber jetzt noch keine konkreten Richtlinien.
Aber habe ich das richtig verstanden? Hm? Wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet, ja, dann switcht der Körper um, ja, auf Ketone. Also genau, du stellst es dann her, ja, und benutzt
und der dann Körper benutzt du die. Okay, genau. Okay. Du musst das, ja,
das passiert bei Tieren auch, sagst du.
Ja, aber nicht zum gleichen Ausmaß. Das ist bei Menschen auch eine Diätform, also zum Abnehmen die Atkins-Diät, wo du halt auf Kohlenhydrate komplett verzichtest und nur Eiweiß und Fett sozusagen zu dir nimmst. Und du musst, also wenn du keine Energie hast, dann wäre das sehr schlimm für deinen Körper. Deswegen hat er natürlich diverse Strategien, um bei einem Energiemangel damit klarzukommen. Und jetzt bei so einer Atkins-Diät zum Beispiel, da hast du natürlich trotzdem noch Energie, aber halt nicht die Kohlenhydrate, also die Glukose letztlich. Und dein Gehirn verbraucht, nicht nur deins, aller Gehirne, verbraucht einen sehr großen Teil der täglichen Glukose zum Funktionieren. Und das Gehirn ist natürlich super wichtig, das gilt es zu beschützen. Das heißt, wenn die Glukose wegfällt, braucht es was anderes. Und der Körper hat eben die Möglichkeit, diese sogenannten Ketonkörper aufzubauen, unter anderem auch aus bestimmten Aminosäuren, also auch aus Eiweißbestandteilen, auch aus bestimmten Fetten. Und das ist dann, wie gesagt, eben die Alternative. Das heißt, dein Gehirn kann weiter funktionieren, auch wenn es keine Glukose kriegt, aber die Tumorzelle interessiert das dann vielleicht nicht so. Genau.
Und abgekürzt nochmal zusammengefasst, also man kann Kohlenhydrate bei Krebs füttern, ja, weil es gibt ja auch noch diese, kannst du dich erinnern, wir waren mal auf einer Messe und da ging es auch so um so Mythen und so und böses Getreide und Getreide ist krebsfördernd und so weiter und deswegen kriegt mein Hund nichts und so.
Ja.
Das hängt ja auch so ein bisschen alles miteinander, ja, so zusammen. Ne?
Ich meine, Kohlenhydraten wird, glaube ich, alles angedichtet, was man dem so andichten kann, von Allergien über bis hin zum
Karte, was die schwarze Blätter ziehen.
Ja, ist faszinierend, weil Kohlenhydrate so viele Gutes eben auch machen. Ne? Also sie sind halt wirklich ein guter Energielieferant und sie sind halt auch wirklich einfach für den Darm, für die Verdauung total wichtig, ja, weil du auch irgendwie deine Darmflora miternähren musst und deswegen ist das eigentlich spannend, dass die so krass verteufelt werden. Mhm. Vielleicht auch, weil man im Humanbereich immer denkt, Kohlenhydrate ist das, was einen dick macht über Nacht so ungefähr, aber es ist natürlich nicht auch nur die halbe Wahrheit, ja. Aber um das mal ganz klar jetzt zu sagen, auch für euch Hörer, ihr könnt euren Hunden Kohlenhydrate geben, bedenkenlos. Dadurch entsteht nicht schneller oder langsamer Krebs. Also Krebs ist multifaktorielles Geschehen, da ist nicht nur eine Sache mit für verantwortlich. Nichtsdestotrotz ist es bei Tumorerkrankungen durchaus zu empfehlen, etwas kohlenhydratärmer zu füttern, also so das machen wir, wenn es geht.
Wäre dann Barfen das Richtige?
Das andere Extrem, theoretisch, ja, wenn du dir anschaust, was du beim Barfen für ein Nährstoffprofil hast, hast du ja viel Eiweiß und viel Fett, wenig Kohlenhydrate. BAFEN gilt auch manchmal so als Heilmittel. Also das hat ja im Gegensatz zu den Kohlenhydraten ganz viele angedichtete auch oder vielleicht zu viele positive Dinge manchmal. Mhm. Von dem her würde man sagen, ja, das würde in dieses Anforderungsprofil passen. Aber du hast hier auch das Thema Verdaulichkeit, Verträglichkeit und halt auch einfach das Thema bakterielle, also hygienische Qualität. Mhm. Und ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man jetzt einem Tier oder einem Organismus, was mit einem Krebsleiden zu tun hat, was das Immunsystem dafür braucht, noch zusätzlich über die Ernährung herauszufordern. Also da sehe ich keine Vorteile. Mhm. Wenn dann eben in Form einer Kochration, die man vielleicht individuell dann so zusammenstellt, dass man wenig Kohlenhydrate hat. Aber ich persönlich empfehle keine komplett kohlenhydratfreie Ration. Geringe Anteile und es hängt auch wirklich immer vom Tier ab. Man muss das echt individuell sich anschauen. Und das Allerwichtigste ist, dass die Tiere nach Möglichkeit nicht abnehmen. Also Verlust an Körpermasse ist in vielerlei Hinsicht total ungünstig, auch was sogar die Überlebensdauer betrifft, aber natürlich auch das Ansprechen auf die Therapie und so weiter und so fort. Und es hat auch was mit Wohlbefinden zu tun. Also das darf man echt nicht außer Acht lassen. Das Tier sollte möglichst nicht abnehmen und es sollte ihm wirklich auch gut gehen, weil auch der Appetit problematisch werden kann, je nach Therapie. Und ne, also du merkst schon, es verdichtet sich. Ja?
Mein Bauchgefühl damals bei der Mina war zum Beispiel bei meiner Katze, es war klar, dass es unheilbar ist.
Mhm. Ja.
Und ich habe gesagt, hey, du kriegst jetzt alles, was du liebst.
Ja.
Und sie hat Hühnchen geliebt und sie hat einfach ein Jahr jeden Tag Hühnchen gekriegt, was ich hier frisch gemacht habe.
Ja,
weil
ja.
ich gesagt habe, alles, was die, ja. kriegst jetzt einfach alles, was ja. du liebst, fertig.
Ist auch kein schlechtes Bauchgefühl jetzt in dem Sinne. Mhm. Also nur für die Hörer und der Vollständigkeit, reines Hühnchenfleisch wäre nicht bedarfsdeckend, nur dass ich das erwähnt habe. Die hat ja sicherlich auch noch was anderes dazu gekriegt. Aber dass du eben das Wohlbefinden deiner Katze automatisch in den Vordergrund gestellt hast, weil das ist wirklich total wichtig. Den Tieren sollte es gut gehen. Den sollte das Futter schmecken, soll Freiwilligkeit ist eine Rolle und dann idealerweise eben möglichst nicht abnehmen. Also es kann sein, dass die auch vielleicht mehr Kalorien brauchen, dass man das anpasst. Also das macht schon Sinn, da auch dran zu bleiben und auch das Gewicht zu monitoren, sage ich jetzt mal, um das halt auch einfach frühzeitig zu erkennen. Aber jetzt irgendwelche abgefahrenen, weiß ich nicht, Ketosefütterungen oder Diäten, sowas.
Ja.
Ich würde es nicht empfehlen, weil das meistens eben auch Nachteile mit sich bringt, wenn man so drastisch ist. Ja?
Ja.
Aber man kann es reduzieren und man kann auch an anderer Stelle noch unterstützen. Aber da will ich jetzt mal nicht vorgreifen, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht sind da ein paar Fragen dazu gekommen.
Mhm. Genau. Wir haben noch mal eine Kohlenhydratfrage.
Ach so, okay.
Wenn man Veggie ernährt, die Eve, die will wissen, ich hatte eine Hündin, die aus gesundheitlichen Gründen, in Klammern Übersäuerung, vegetarisch ernährt wurde.
Mhm.
Ah ja, dadurch wurden ihre Symptome auch viel besser.
Mhm.
Allerdings werden bei der vegetarischen Ernährung viele Kohlenhydrate gefüttert.
Mhm.
Wie kann ich in so einem Fall die Fütterung entsprechend umstellen, wenn auch noch Krebs im Spiel ist?
Mhm.
Ja, eben ist die Frage, muss man überhaupt umstellen? Leider wurde der wurde der Knochenkrebs zu spät entdeckt. Und wir konnten sie nur noch erlösen.
Ja, Knochenkrebs ist schon auch echt übel. Ja, also gut, das ist jetzt auch eine spezielle Frage. Denn mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, was wichtig ist, eben auch Erhaltung Körpermasse, muss ich leider sagen, dass ich an so einer Stelle die vegetarische Fütterung in Frage stellen würde. Beziehungsweise, gut, sie hat geschrieben vegetarisch, nicht vegan. Das ist schon mal etwas vorteilhafter, weil bei vegetarischer Fütterung kannst du ja auch Ei geben und Milchprodukte, also hochwertige Proteine, weil das wäre hier auch ganz wichtig, dass du einfach auch diesem Abbau an Muskelmasse unter Umständen entgegenwirkst. Und wenn du jetzt da nur pflanzliche Proteine fütterst, ist nicht so ideal, sage ich jetzt mal. Ich meine, wenn der Hund Übersäuerung hat, das kann natürlich auch verschiedenste Ursachen haben.
Ich wollte gerade sagen, kommt von Fleisch, ist das die Ursache für Übersäuerung?
Es ist jetzt die Frage, wo er übersäuert ist. Du hast ja drei verschiedene Orte des Geschehens, wo der pH-Wert eine Rolle spielt. Du hast den Urin-pH, du hast einen pH am Darm, du hast einen Blut-pH. Der Blut-pH sollte nicht entgleisen, das ist dann nicht mehr gut. Der Urin-pH ist steuerbar über die Ernährung und wird bei einer fleischreichen Kost sauer. Fleischfresser haben typischerweise einen sauren pH, Pflanzenfresser einen alkalischen. Das hat was mit den Mineralstoffen zu tun, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, hat aber keine gesundheitlichen Konsequenzen, sage ich jetzt mal, außer du hast ein Tier, was zu Harnsteinen neigt oder Harnsteine hatte. Da spielt der pH eine Rolle, ansonsten eigentlich nicht. Und Übersäuerung im Darm ist jetzt nichts, was man sich beim Hund wirklich gezielt anschaut. Aber auch das wäre eine Folge aus der Zusammensetzung der Nahrung, weil die Bakterien im Darm ja auch Nährstoffe verstoffwechseln. Und wenn die viel Protein kriegen, kommt da was anderes bei raus, wie wenn die Kohlenhydrate kriegen. Bei Kohlenhydraten hast du mehr Bildung kurzkettiger Fettsäuren und damit auch eher einen saureren pH und bei sehr eiweißreicher Ernährung unter Umständen eher etwas höheren pH im Darm.
Das heißt, das hättest du jetzt gar nicht empfohlen, jetzt bei einer Übersäuerung als auf vegetarisch umzustellen.
Ich weiß jetzt nicht genau, man müsste halt wissen, welche Übersäuerung. Ja, ja. Es könnte jetzt auch noch eine Möglichkeit vielleicht sein, die mir einfällt, dass sie einfach mit Übersäuerung den Magen meint, also dass vielleicht Sodbrennen hier gemeint ist. Das wäre schon typischer bei fleischreicher Ernährung. Das sieht man bei gebarften Hunden, sehen wir das doch immer. Also gut, wir sind natürlich auch eine Anlaufstelle für Hunde mit Problemen. Ja, deswegen haben wir auch da natürlich auch gebarfte Hunde, die dann häufig sehr gut werden, wenn die wiederum dann die Kohlenhydrate dazu kriegen. Deswegen habe ich auch vorhin von der Verträglichkeit gesprochen. Mhm. Also nicht jeder Hund, auch wenn er vielleicht dafür ursprünglich so auch ausgerichtet ist mit einer Fleisch- und fettreichen Diät gut aufgehoben, weil das auch die Magensäure mehr, die Bildung mehr fördert, wie es jetzt Kohlenhydrate tun. Also Kartoffeln sind quasi ein super Puffer dafür, während jetzt Fleisch das eher so annimmt. Möglicherweise ist das gemeint und da kann ich mir gut vorstellen, dass da eine Umstellung auf eine vegetarische Ernährung diese Symptomatik verbessert hat, ja.
Aber trotzdem kann in der vegetarischen Ernährung können Kohlenhydrate drin sein, haben wir ja schon, oder hast du schon vorher gesagt,
ja.
Dann würde ich nochmal zu einer Kohlenhydratfrage kommen. Mhm. Und zwar, weil gar keine Kohlenhydrate eben auch Folgen haben kann. Und
ja, genau.
Deswegen fragt die Miri, tolles und wichtiges Thema. Es gibt so viele Mythen über Fütterung bei Krebs und Tumoren. Allen voran bloß keine Kohlenhydrate. Und was durchaus die Gefahr einer Mangelernährung und Pankreatitis erhöhen kann, nämlich Bauchspeicheldrüse. Ne? Mhm. Aber ich habe auch gelesen, dass Krebszellen dann auch auf Fett als Energiequelle umschwenken können. Hätte das gerne mal sortiert, hängt das auch von der Tumor- und Krebsart ab? Hat das jetzt auch was mit der Ketose zu tun, von der du vorher erzählt hast?
Ja, also wie gesagt, die Tumorzellen haben schon primär Glucose als Lieblingsenergiequelle. Aber sie können auch andere Dinge verstoffwechseln. Ketonkörper können sie jetzt nicht so gut nutzen. Aber da sind wir eigentlich tatsächlich jetzt nochmal bei diesem Thema Aushungern. Und das sehe ich schwierig an beim Tier. Inwieweit das beim Menschen, ich weiß, dass das da Thema ist, jetzt praktiziert wird oder empfohlen wird, da bin ich jetzt kein Humanmediziner für, um das beantworten zu können. Aber beim Tier sehe ich das jetzt nicht, dass man da in diese Richtung geht. Und was die Bauchspeicheldrüse betrifft, das ist auch das, was ich eingangs angesprochen hatte. Wenn du eins wegnimmst, es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Und ausgewogen ist ja auch meistens immer so ein gesundes Mittelmaß, ja. Beziehungsweise bei Erkrankungen kannst du ja das eine etwas anheben zugunsten des anderen und so weiter. Und weil sie Pankreatitis eben angesprochen hat, die Bauchspeicheldrüse oder eine Pankreatitis kann ausgelöst werden, wenn die Tiere sehr, sehr viel Fett bekommen. Meistens sind es aber eher so Events, so der Hund hat, keine Ahnung, einen Pfund Butter gefressen. Aber es
gibt. Also ein Pfund?
Ein Pfund Butter oder eine ganze Packung, sagt man nicht mehr ein Pfund,
okay,
gell?
Okay, doch.
So, also gibt es auch verschiedene Auslöser. Fett ist da immer noch so ein bisschen mit auf der Liste der möglichen Ursachen für eine Pankreatitis. Das heißt, da muss man trotzdem auch ein bisschen aufpassen. Das heißt jetzt nicht, dass jede fettreiche Ernährung, weil dann hätten wir viel, viel, noch viel mehr von diesen Patienten, das ganz strikt macht. Aber um auch die ganzen Organe sich anzuschauen, die Leber, zu viel Eiweiß hat die richtig viel zu tun. die Bauchspeicheldrüse, das Pankreas ist fett ein Thema. Also ne, Magen-Darm haben wir schon gesagt, kann sich auch die Darmflora verschieben, wenn da nur Eiweiß drin ist und so. Also wir müssen das alles so ein bisschen
es soll ausgewogen sein.
Adressieren, ja, genau. Ja.
Ja, und wenn der Hund jetzt an Krebs erkrankt ist, wollen ja viele wissen auch, also zum Beispiel die Andrea, die war ja eingangs schon mit einer Frage da, wie man den bedarfsgerecht ernähren kann. Also, und sie schreibt nämlich auch, wie unterscheidet sich denn die Zusammensetzung der Hauptnahrung bei unterschiedlichen Tumorarten? Oder gibt es da keine konkreten Unterschiede? Ich glaube nicht, gell?
Nee, nicht wirklich. Also ich habe ja schon so ein bisschen rumgeeiert, glaube ich, vorhin bei der Antwort, weil ich kann das, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig formulieren soll. Wir wissen da einfach noch nicht so viel. Es gibt mal vereinzelte Untersuchungen bei vereinzelten vielleicht auch Krebsarten. Aber du hast natürlich auch hier ein bisschen limitierte Möglichkeit, das in Studien zu untersuchen, weil du kannst ja schlecht eine Kontrollgruppe machen. Ja, das, also die Kontrollgruppe, die dann kein Medikament oder eben nicht die angepasste Ernährung oder so bekommt, ist schwierig. Dann ist das Ganze natürlich auch eben sehr vielfältig. Also ja, man kann dann in die Humanmedizin blicken. Da gibt es sicherlich auch mehr zu diesem Thema und sich dann eben überlegen, ob das auch für den Hund oder die Katze gelten könnte. Aber bevor wir da landen, was super spannend ist, wäre ich definitiv dafür, dass wir erstmal bei der Basis bleiben, ja, dass wir diese Mythen vielleicht ein bisschen entzerren, also dieses eben bloß keine Kohlenhydrate und die Leute füttern wild drauf los, ja, Barfen ist kein Allheilmittel, Kohlenhydrate sind nicht per se schlecht, aushungern schwierig, ja, weil da konzentrieren wir uns halt auch wirklich auf diesen Tumor hauptsächlich und vielleicht verlieren wir das Tier da manchmal so ein bisschen aus den Augen. Und das Ding ist ja auch, dass sowas ja auch emotional was mit dir macht. Wenn du glaubst, ich muss mein Tier jetzt so ernähren, und dann machst du es aber nicht. Oder damals deine Katze vielleicht, wo du sagst, ja, da gebe ich jetzt einfach Huhn. Aber du bist gar nicht sicher, ob es das Richtige ist. Dann hast du vielleicht doch ein bisschen schlechtes Gefühl. Oder denkst dir vielleicht doch irgendwann, oh Mensch, wenn ich es anders gemacht hätte, vielleicht würde mein Tier, hätte das doch noch länger gelebt. Oder. Und das finde ich auch so wichtig, dass man da einfach die Besitzer auch, deswegen sage ich realistisches Bild, ja, was kann ich tun? Und ist es wirklich ganz wichtig, dass es dem Tier gut geht, dass es die Therapie, welche auch immer es bekommt oder bekommen soll, bekommen kann, gut mitmacht und eine gute Lebensqualität hat. Darum geht es tatsächlich. Und dafür brauche ich kein Pülverchen X oder Y, sondern eine gute Ernährung, die gerne ein bisschen adaptiert sein darf. In puncto Kohlenhydrate kann man, wie gesagt, ein bisschen runtergehen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Omega-3, das ist etwas, was hier doch sehr wichtig ist.
Da kommen wir noch hin.
Mal wieder kommen wir noch hin. Natürlich. Okay, dann reiße ich mich hier kurz zusammen.
Habe ich noch im Petto.
Okay.
Jetzt hast du ja eingangs gesagt, oder wir, es gibt gutartige und bösartige Tumore. Mhm. Und auch die gutartigen, die können Probleme bereiten.
Mhm, ja.
Die Iris und ihre Hündin Polly haben uns geschrieben, die Iris schreibt: Ich liebe euren Podcast. Ich bin auch gerade am Recherchieren, wie man durch die Ernährung krebskranke Hunde unterstützen könnte. Polly wurde im letzten Jahr eine gutartige, sehr große Umfangsvermehrung an der Leber entfernt. Sie bekommt schon seit 2019 eine Leberdiät. Im Moment Reis, gekochtes Gemüse, Huhn-Tatar gekocht, Öle, Ergänzungen und Faserstoffe. Seit 2 Jahren auch fettarm, weil sie Probleme mit Pankreatitis und Gallenblase hat.
Ja, da haben wir es schon. Also genau, deswegen, da musst du fettarm.
Jetzt wurde eine Umfangsvermehrung an der Harnblase entdeckt, höchstwahrscheinlich auch ein Tumor. Es wird beobachtet. Sie verliert nachts ab und zu Urin. Ich habe bei euch das Pulver aus Cranberries gesehen und überlege, ob man damit die Blase unterstützen kann. Von euch bekomme ich auch schon B-Vitamine und das Novo Balance, lösliche Faserstoffe. Außerdem noch Unterstützung für die Leber, Cholin, Mariendistel, Vitamin E.
Okay.
Klingt doch alles ganz vernünftig.
Ja, das klingt alles sehr vernünftig.
Sie überlegt, ob sie das Cranberry-Pulver dazugeben soll noch.
Okay, wir haben 2 Produkte mit Cranberries. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was sie meint. Wir haben einmal die Cranberry-Faser und wir haben ein Pulver für die Blase, das Vetmet. Da ist auch Cranberry-Saat mit drin. Ich vermute, sie meint das, weil wir das bei Harnsteinpatienten zum Beispiel empfehlen. Das kann nämlich den Urin ansäuern, aber die Cranberry ist da nur der Nebenspieler. Der Hauptspieler ist hier das Methionin. Das ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die eben den Urin, da haben wir, ne, wir hatten vorhin das Thema Übersäuerung, einen basischen Urin-pH senken kann, was bei Harnsteinen wie Struvit notwendig wäre. Würde ich jetzt hier in dem Falle nicht machen, weil es jetzt auf den vermeintlichen Tumor, wenn es denn einer ist, keinen Einfluss hätte. Ja. Mhm. Cranberry ist ja auch so eine Sache im Humanbereich oder überhaupt mit Blasen, Problemen, dass das auch die Urinproduktion fördert, was jetzt bei wiederum Harnsteinen, Harngries, Blasenentzündung, auch beim Menschen, eine gute Sache wäre. Aber die ist ja inkontinent, wenn ich das richtig...
Jo, ein bisschen. Ne?
Und das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv, da in der Richtung das anzuschubsen.
Dann tröpfelt es noch mehr.
Also finde ich, freue mich, dass sie sich da Gedanken macht. Das wäre aber jetzt hier nicht das richtige Produkt. Ansonsten hat sie eigentlich in ihrer Ration alles an Bausteinen, was man so braucht. Bei den Ölen wäre jetzt die Frage, welche sie hat, aber ansonsten wäre da das Omega-3 ganz wichtig. Und die Polly kriegt halt eine Leberdiät. Ja, das ist auch etwas, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber natürlich, je nachdem, wo der Tumor ist, wenn du jetzt einen Lebertumor hast oder einen Nierentumor oder so, dann greifen dann natürlich auch die Diätrichtlinien der entsprechenden Erkrankung, also eine Nierendiät, eine Leberdiät. Das Vorteilhafte ist, dass bei den meisten Sachen sind die Grundpfeiler die gleichen. Es muss eine hochverdauliche Diät sein, also hochwertige Zutaten. Sie muss schmackhaft sein. Das wäre bei Tumor nochmal ganz, ganz wichtig, weil die häufig Appetitverlust, wenn die eh schon Körpermasse abbauen, ist natürlich doppelt schlecht. Und meistens haben die Futter auch eine hohe Energiedichte, also dass die Tiere nicht so riesige Mengen fressen müssen. Und das passt hier, also das kannst du gut miteinander kombinieren. Mhm. In dem Kontext würde ich auch jetzt hier den Fokus auf die Leberdiät tatsächlich setzen und dann halt überlegen, was kann ich fürs Immunsystem tun oder was kann ich, der Tumor ist ja operiert worden, da tun. Und das wäre jetzt zum Beispiel dann bei den Ölen, dass ich da wirklich ein gutes, hochdosiertes Omega-3-Öl mir raussuche. Okay. Genau. Mhm.
Ja. Also, wie gesagt, bei ihr ist es noch nicht bestätigt.
Ob ja, da ich drücke mal die Daumen, dass es das nicht ist.
Weil der Arzt, also wenn das der Fall sein sollte, dann empfiehlt er ihr eine Chemotherapie.
Ah, okay.
Also Tiere können ja genau wie wir Menschen mit Chemotherapie behandelt werden. Ja. Und die ist natürlich deutlich milder dosiert, hat aber trotzdem auch eventuell Nebenwirkungen. Ja. Die häufigsten sind Magen-Darm-Probleme, Müdigkeit, Appetitverlust und auch eine vorübergehende Schwäche natürlich des Immunsystems. Mhm. Starker Haarausfall wie bei uns Menschen, ne? Und schwere Nebenwirkungen, die treten bei unseren Tieren deutlich seltener auf.
Ja. Also. Ist halt auch einfach, weil es niedriger dosiert wird. Also Chemotherapie ist ja eher auch ein Palliativ zu sehen bei den Tieren, aber dementsprechend hast du da auch nicht diese ganz krassen Nebenwirkungen. Genau, richtig.
Mhm. Und deswegen fragt die Iris jetzt schon mal präventiv sozusagen, falls es sich bestätigen sollte, dass die Polly da einen Tumor hat, sie Chemotherapie macht. Gibt es da eine sinnvolle Unterstützung durch die Ernährung oder vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel?
Okay. Genau, also da kann ich nochmal das Omega-3 ins Spiel bringen, was da ganz gut wäre, dann zu geben, aber das wäre auch jetzt schon ganz gut. Jetzt gezielt während oder bei der Chemo ist es eher so, dass man etwas nicht tun sollte. Denn die Chemotherapie oder jetzt auch eine Strahlentherapie beruht ja darauf, dass quasi freie Radikale die Krebszellen auch angreifen, also unter anderem. Und wenn du jetzt die schützt durch Antioxidantien,
dann bist du kontraproduktiv.
Dann ist das kontraproduktiv, ganz genau. Deswegen sollte man tatsächlich während dieser Zeit auf Antioxidantien verzichten. Das wären jetzt zum Beispiel Sachen wie Vitamin E-Präparate, Vitamin C oder auch pflanzliche Sachen, also so Pflanzen haben ja auch von Natur aus Antioxidantien, wie sie alle heißen, sage ich jetzt mal, also grob gefasst Polyphenole unter anderem. Da gibt es auch gute Produkte, aber das wäre jetzt in dieser Zeit tatsächlich kontraproduktiv, also das dann wirklich eher absetzen.
Mhm. Und unterstützend hast gesagt Omega-3. Mhm.
Ja, und halt, also hier Chemotherapie, schmackhaftes Futter.
Eben, ja. Sonst die Appetitlosigkeit war ja eins der Nebenwirkungen. Ja. Ja.
Also je nachdem, was das Tier zeigt an Problemen, aber da den Fokus drauf legen, dass es lecker ist. Da kann man ja auch mit kleinen Maßnahmen, kann man das ja auch schmackhafter machen. Also ich sage jetzt nicht, dass man das Futter alles peppen muss oder Roastbeef oder sowas geben muss.
Aber warm machen zum Beispiel, oder?
Warm machen, ganz genau. Das wäre einfach das Einfachste oder schmackhafte Sachen dazu. Tun, ein bisschen Leberwurst zum Beispiel oder gibt es ja alles Mögliche. Ja, über Thunfischsaft und Wurstwasser nehmen manche und so zum Beispiel. Ja, also das ist einfach wichtig, dass man darauf achtet.
Appetit macht,
genau.
Und was kann man denn nach der Chemo füttern, will die Walküre wissen. Mhm. Welche Ernährung ist nach erfolgreicher Chemo, sehr schön, eines schon älteren Hundes, 13 demnächst gut, die Fellqualität hat ein bisschen gelitten, sonst Hund, altersgemäße Verhalten und Bewegung, je nach Wetter mal gut, mal weniger gut unterwegs, sehr süß.
Ja, okay, klassisch quasi, klassische Beschreibung des klassischen
Sehens. Nee, es regnet, spinnst du?
Nee, da will ich nicht. Nein, es wird zu kalt. Ja. Gibt es keinen großen Unterschied. Also du kannst natürlich nach der erfolgreichen Chemo kannst du mit Antioxidantien gerne wieder ins loslegen. Volle gehen. Ja, und kannst das Immunsystem da versuchen, maximal zu unterstützen mit solchen Futtermitteln. Ja, ob das jetzt Öle sind oder ob das jetzt irgendwelche pflanzlichen Produkte sind oder Grillmehl ist ja auch etwas, was ich da ganz toll finde, weil das ja auch viele natürliche Antioxidantien hat. Genau. Der Fellqualität hat gelitten. Gut, ist auch mal eine Frage, was kriegt der Hund sonst an Futter? Wie ist die Fettsäurenversorgung? Das haben wir ja auch schon mal gehabt, dass du hier auch tatsächlich Omega-6 brauchst. Also es geht ja immer um dieses Verhältnis Omega-6 zu Omega-3. Was ist jetzt das Gesündeste? Da kannst du auch stundenlang, da können wir 5 Podcasts drüber machen und kommen am Ende wahrscheinlich nicht zu einem Konsens. Aber mal als Beispiel, wenn du, oder einfach mal vergleichend, normal ist so die Range 10-5:1 Omega-6 zu Omega-3. Bei Tumorerkrankungen würdest du dieses Verhältnis tatsächlich versuchen, sehr eng zu machen, also 10:1, was gar nicht so einfach ist. Ja, sowohl, weil du ein Tier brauchst, das gerne Fisch mag oder Algen, aber es ist auch fischig. Und auch einfach, weil du ja auch die Fette im normalen Futter berücksichtigen musst. Also das habe ich schon ein paar Mal auch gerechnet, da sitzt man schon echt ganz schön dran, bis man das hat. Und dann, woran scheitert es meistens? Du hast ja 3 Stunden lang Mühe gemacht, eine komplizierte.
Der Hund frisst es nicht.
Genau, der Hund frisst es nicht. Okay. Und dann ist alles über den Haufen, womit wir wieder beim Anfang wären. Nein. Aber da kannst du hier in die Vollen gehen. Und bei der Fellqualität darf man jetzt die Omega-6 nicht vergessen. Da haben wir das Eigelb, was man mal zusätzlich füttern kann, oder eben Omega-6-reiche Öle wie Sonnenblumenöl oder Distelöl. Oder sehr gerne natürlich auch unser spezielles Dermaöl, was dafür auch konzipiert ist, was so alle wichtigen Fettsäuren beinhaltet. Das würde ich mal testen, ob man da Einfluss drauf nehmen kann oder ob das wirklich jetzt in Anführungszeichen nur eine Folge oder eine reine Folge der Chemo ist, die einfach einen Fellwechsel bedarf. Ja, so.
Bei manchen Krebsarten, da macht man keine Chemo, sondern eine Cortisonbehandlung. Also ich glaube bei Lymphomen gibt's zum Beispiel. Auch. Hat denn Cortisonbehandlung, haben die auch Nebenwirkungen?
Ja. Cortison hat natürlich auch Nebenwirkungen. Also typischerweise hast du Erhöhung der Leberwerte, was aber für Medikamente oder für viele Medikamente gilt, weil die Leber ja auch an der Verstoffwechselung beteiligt ist. Muskulaturabbau oder allgemein Muskelverlust ist ein Thema bei langzeitiger Cortisontherapie. Appetit geht hoch. Also das eine wäre jetzt bei Tumorerkrankungen nachteilig, nämlich der Muskelabbau. Appetitanregung wäre da jetzt sogar förderlich, weil wir gesagt haben, dass das die Gewichtsabnahme da häufig eine Begleiterscheinung ist. Aber ansonsten bei Nicht-Tumorerkrankungen ist es halt dann häufig so, dass die Tiere auch echt dann dick werden oder halt einfach permanent hungrig sind und dann irgendwann auch mehr Futter kriegen. Ja, das ist dann ungünstig. Genau.
Bei Menschen kenne ich so, dass man so ein bisschen aufgedunsenes Gesicht kriegt und so, ne?
Bei Menschen, ja, das stimmt, ja.
Gut, aber Melanies Hund, der hat folgendes Problem. Der hat einen Rückentumor. Sie schreibt, meine Hündin hat wegen eines Rückenmarktumors eine hochdosierte Cortisontherapie. Okay. Seit jetzt gut 6 Monaten. Vorher niedriger dosiert. Okay. Wie sieht ein optimaler Magenschutz aus? Sie bekommt aktuell Pantozol und Ulmenrinde.
Pantozol. Ich glaube, es heißt Pantoprazol, das Medikament.
Also bei Menschen auf alle Fälle, aber sie schreibt nee, Pantoprazol.
Also, ja? Ich glaube, sie meint es. Ja, ist ein Magensäureblocker.
Mir kommt es auch bekannt vor.
Ja, okay.
Ich habe es auch schon genommen.
Ja. Okay.
Sie aber hat wahrscheinlich trotzdem Probleme mit der Magensäure. Sie riecht manchmal sehr säuerlich im Maulbereich und gelegentlich hat sie scheinbar Bauchschmerzen mit hartem Bauch und gekrümmtem Rücken. Sie ist beim Essen eigentlich nicht wählerisch, aber das empfohlene Sucralfat mag sie nicht gerade. Wir versuchen zusätzlich die Säure mit Joghurt und frisch gepressten Karottensaft und Heilerde zu puffern. Gibt es weitere Nahrungsmittel, die effektiv für den Magen wären? Ihr Hauptfutter ist kommerzielles Nierenschonkost-Trockenfutter, welches wir vorher einweichen.
Säure. Ja, also mir also bei dieser langen Liste an diversen Säureblockern oder Antazider, die offensichtlich nicht funktionieren, stellt sich mir sofort die Frage, ist da nicht ein anderes Problem, was da drunter liegt, weshalb es nicht funktioniert? Weil erfahrungsgemäß wenn das eine nicht funktioniert, probierst du das nächste. Wenn das nicht funktioniert, das nächste. Aber dass gar nichts geht, da würde ich sofort nach was anderem suchen. Jetzt hat sie geschrieben, dass eine Nierendiät gefüttert wird. Eine Nierendiät ist ja per Definition fettreich, hat nicht so viel Eiweiß. Ist also möglich, vielleicht, dass da die Ursache liegt, dass es einfach zu fettig für den Hund ist. Fett an sich verzögert auch die Magenentleerung, macht länger satt, was jetzt bei einer Gastritis oder bei einer Magenproblematik kontraproduktiv ist. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Faktoren, Stress und so weiter und so fort. Also was sie beschrieben hat, wie der Hund sich verhält, also mit dem gekrümmten Rücken, harter Bauch, das ist schon stark. Also da, liebe Melanie, wenn nicht schon passiert, bitte frag doch da deinen Tierarzt nochmal dazu, dass man auch wirklich guckt, woran liegt es wirklich? Nicht, dass sozusagen.
Das vielleicht eventuell.
Ja, oder dass da vielleicht was anderes noch zugrunde liegt. Ja, also gerade diese Symptome sind jetzt nicht so, oh, das ist das, das kann verschiedene Ursachen haben. Und da würde man schon gerne wissen wollen, wie, dass man vielleicht mal ein Blut macht, sich die Organe anschaut oder einen Ultraschall. Nicht, dass man irgendwas verpasst, weil manchmal ist ja auch so eine Situation, ah ja, der Hund, was weiß ich, kriegt jetzt die Therapie oder hat das hinter sich und deswegen sind jetzt Probleme danach auf jeden Fall damit zusammenhängen. Und dann ist es das vielleicht gar nicht. Also,
das ist, glaube ich, ein wertvoller Tipp.
Ja.
Das klingt irgendwie.
Das ist jetzt hier auf jeden Fall zu stark, sage ich jetzt mal, als dass ich jetzt einfach nur sagen würde, ach ja, probier doch das oder das mal. Vor allem die Sachen, die sie gemacht hat, haben alle auch einen anderen Ansatz. Ja, wie die Ulmenrinde legt sich um die Magenschleimhaut. Das Pantoprazol ist ein Säureblocker per se. Heilerde hat nochmal einen Effekt zu puffern. Karottensaft, glaube ich, funktioniert nicht wirklich so gut. Also Kartoffelsaft wäre vielleicht eher noch, weil Kartoffeln tatsächlich eine puffernde Wirkung haben.
Und Joghurt? Schreibt sie auch nicht,
ja,
gell?
Also Joghurt ist auch nichts, was da hilft. Ja, vielleicht gibt es da Rezepte im Internet, dass man sagt, das und jenes, aber das funktioniert jetzt beim Hund nicht. Und
gibt man da nicht auch bei Übersäuerung bei Menschen? Der nimmt ja dann so basische Mittel.
Das
gibt
ja, Kartoffelsaft ist, glaube ich, das, was du da auch also trinken kannst, unter anderem. Mhm. Ja. Aber darf man jetzt hier nicht auf die gleiche gleichsetzen. Mhm. Also da, Melanie, schau noch mal nach, vorsichtshalber. Und sonst müsste man halt tatsächlich gucken. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der Hund eine Nierendiät kriegt. Also hat er jetzt auch, also ist eine Nierenschonkost, weil ist es nur was, vielleicht ist es prophylaktisch, vielleicht gibt es erhöhte Werte. Da bräuchten wir mehr Infos, um das zu bewerten.
Okay.
Aber die Frage ist natürlich trotzdem sehr spannend, auch für die Zuhörer. Mhm. Also insgesamt, ja. Mhm. Genau.
Gehen wir weiter.
Mhm.
Der Hund von der Westie, der bekommt auch Cortison. Sie schreibt: Hi, ich bin ein großer Fan des Podcasts und habe einige Folgen schon mehrfach gehört.
Okay, sehr nett.
Leider hat meine Hündin jetzt hochdosiertes Cortison wegen eines Tumors am Rückenmark.
Auch Rückenmark?
Ja, auch.
Okay.
Ich habe diesbezüglich Fragen zur Ernährung. Mhm. Sie hat den ganzen Tag Hunger.
Okay, da haben wir es.
Verbraucht sie auch mehr Energie?
Nein.
Okay, die Ration habe ich etwas vergrößert und mit Flohsamenschalen das Volumen erhöht.
Sehr gut.
Ah, es ist zwar besser, aber es reicht hier immer noch nicht.
Gut, das dürfte eine Folge vom Cortison sein. Ja.
Kohldampf.
Kohldampf, genau. Da kann man, also sie verbraucht definitiv nicht mehr Energie. Und auf keinen Fall sollte man die Energiezufuhr erhöhen. Außer der Hund nimmt jetzt Abwägen des Tumors, ja. Mhm. Also wichtig wäre hier, das Gewicht regelmäßig zu überprüfen. Ich würde es vielleicht in so einem Fall sogar wöchentlich empfehlen oder mindestens zweiwöchentlich. Und dann, je nachdem, nimmt das Tier zu, Futtermenge auf keinen Fall erhöhen. Ja, vielleicht ein bisschen reduzieren, dass es nicht weiter zunimmt, sondern sein Gewicht hält. Ich würde da jetzt auch keine Abnehmdiät empfehlen, weil der Hund hat gerade ein anderes Problem. Aber das wäre ganz wichtig. Und ansonsten das, was sie schon gemacht hat mit den Flohsamenschalen, das Futter wirklich, also das Volumen zu erhöhen, die Sättigung zu fördern, weil das dadurch auch einfach im Magen länger verweilt. Futterzellulose ginge auch eine Kombination davon, kann man bis zu 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht geben. Also 10 Kilo Hund könnte 10 Gramm haben, das sind ungefähr in Zellulose, sind das 2 gehäufte Esslöffel. Sollte man aber unbedingt langsam steigern. Nicht wundern, die Kotmenge wird definitiv zunehmen. Aber das wäre etwas, was man da machen könnte. Und ansonsten hart, also einfach hart bleiben. Also
ja,
nicht, also ich wollte nicht
fällt
hart
ganz
sein.
Einfach.
Aber ja, genau. Ich habe gedacht, hart passt jetzt nicht. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Also es bringt auch nichts, wenn das Tier übergewichtig wird. Ja, also wir wollen, dass sie nicht abnehmen, aber wir wollen auch nicht, dass sie fett werden, dick werden, weil das macht also senkt die Lebensqualität definitiv auch. Insofern. Genau, Kontrolle und ansonsten bei dem Plan weitermachen.
Die Bestie
und, Entschuldigung, mir fällt noch was ein. Wenn du jetzt als Mensch weißt, das ist wirklich eine Folge vom Cortison. Also das Tier hat, es ist satt im Sinne von, ich habe genug Energie, aber das Medikament sagt mir, ich will noch mehr. Vielleicht fällt es einem dann leichter, wenn man das im Hinterkopf hat, zu sagen, nein, du kriegst jetzt nichts mehr. Ich sorge dafür, dass du, obwohl du den gesteigerten Appetit hast wegen dem blöden Cortison, in dem Fall ist es kein blödes Cortison, weil es hilft, ja, aber eben wegen dem, wegen der Therapie sorge ich dafür, ich habe die Verantwortung für dich, dass du dadurch keine weiteren Probleme bekommst. Vielleicht geht es dann irgendwie leichter da.
Aber vielleicht kann man auch mit ein paar Tricks arbeiten, Julia. Also ich persönlich, ich würde es so machen.
Erzähl!
Ja, ich würde dann einfach diese Haupt...
Hauptfutter.
Das Hauptfutter ja. einfach... schon
als
mal
Leckerli nehmen.
Und das als so, mehr, ja. mehrfach Leckerli dann über den Tag verteilen, damit einfach das, dieses Graving sozusagen einfach befriedigt wird.
Ja, es ist eine super Herangehensweise, stimmt, weil du kannst ja auch einfach eine kleine Mahlzeit geben. Vielleicht guckt der Hund mal kurz irritiert oder so, aber vielleicht auch nicht.
Und dafür kriegt also das wäre mein persönlicher Trick, wie ich es machen würde.
Ja, finde ich gut. Kann ich unterstützen.
Die Bestie hat noch eine Frage. Jetzt kommen wir nämlich Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Kann man den Hund bei Krebs mit Supplements unterstützen?
Ja und nein. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht langweilig ist, wenn ich zum gefühlt 10. Mal sage, dass Omega-3-Fettsäuren hier ein gutes Supplement sind und vielleicht auch bestimmte Futtermittel oder Zutaten oder Nährstoffe, die jetzt antioxidativ wirken, also um das Immunsystem da zu pushen. Aber ansonsten kann ich hier gleich sagen, Vorsicht vor allem anderen. Meine Erfahrung ist die, dass die Besitzer von Tumorpatienten extrem empfänglich sind für alles, was verspricht, zu helfen. Und es ist definitiv so, wir wissen fast nichts dazu. Und was ganz oft vergessen wird, ist das Thema Wechselwirkungen. Die Hunde kriegen eine Therapie, ja. Und man ist ja, das ist ja wieder dieses, ich will unbedingt was tun.
Was Gutes, genau.
Das finde ich hervorragend. Und es gibt auch diesen tollen Spruch, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also diese Motivation in die richtige Bahn lenken. Deswegen schaut, dass eure Tiere ein gutes, schmackhaftes, ausgewogenes, bedarfsgerechtes Futter kriegen, was Omega-3-reich ist und wenn es nicht während einer Bestrahlung oder Chemotherapie auch gerne reich an Antioxidantien ist. Und das war es erstmal so. Alles, also beziehungsweise, wenn ihr Nahrungsergänzungen geben wollt oder Phytotherapeutika, das ist ja jetzt eigentlich keine Nahrungsergänzung mehr, ja, ein richtiges Phytotherapeutikum, was auch kontrollierter ist als irgendeine Nahrungsergänzung, bitte sprecht es mit eurem Tierarzt ab. Weil dieses Thema Wechselwirkungen, das ist ganz oft gar nicht auf dem Radar, sage ich jetzt mal. Und wenn ich davon ausgehe, dass etwas eine positive Wirkung hat, dann muss ich leider auch davon ausgehen, dass es auch Nebenwirkungen haben könnte, die aber irgendwie gefühlt bei Naturprodukten, habe ich das Gefühl, mal pauschal ausgeklammert werden, weil die Natur ist ja immer gut, was jetzt ja so auch nicht stimmt. Und wir haben echt oft, also Dann hast du natürlich auch noch die Frage, fressen die Tiere das gerne da mit? Ja, also wenn du da irgendwas reinmischst ins Futter, mögen sie es noch gerne? Wie wird es verabreicht? Manche Besitzer, da, ne, das ist dann, ah, das muss mein Tier unbedingt kriegen und dann stressen sie vielleicht das Tier oder sich selber und das ist alles nicht förderlich, meiner Meinung nach. Und wir haben teilweise Patienten mit wirklich langen Listen, also teilweise hast du die Sachen noch nie gehört und musst erst mal gucken, was das für eine Substanz oder für ein Kraut so ungefähr, wo wir tatsächlich fast eher mal so wie einen Frühjahrsputz machen, also erstmal aufräumen, die sinnvollen Sachen drin lassen, die Ration gut umstellen und dann kann man im zweiten Schritt noch gezielt, aber auch in Absprache eben wirklich mit dem behandelnden Tierarzt gucken, was man da gezielt aufgibt. Und Werbung ist ja oft auch ein Spiel mit Emotionen und mit Angst und es funktioniert immer. Ja, das wissen wir alle, auch bei mir, da ist, glaube ich, keiner vorgefeit. Und da muss man wirklich auch sich jemanden suchen, dem man echt vertraut, wo man sagt, der hat jetzt die Expertise, das Fachwissen, das zu beurteilen und da die Dinge zu tun. Das Internet ist da nicht unbedingt der beste Ratgeber. Mir ist einfach wichtig, dass ihr wirklich wisst, da gibt es wenig zu, was wir tatsächlich wissen für die Anwendung an Hund und Katze. Nebenwirkungen und so weiter, Wechselwirkungen wird oft gar nicht mit berücksichtigt. Und deswegen ist mir so wichtig auch einfach, dass man weiß, wenn ich dafür sorge, dass mein Tier ein gutes Leben hat, ja, es wird behandelt, es kriegt ein gutes Futter, ich prüfe, dass er nicht abnimmt, ja, dass das Futter schmeckt. Das ist super wichtig und da braucht man nicht das Gefühl haben, ich tue zu wenig. Ja, das ist so das, weil dieses, ich tue zu wenig, es muss mehr sein. Dann, ich meine, Gemüse kann man immer geben, ja, solche Sachen. Oder dass man, wie du ja auch, dann das frische Fleisch dann dazu getan hat, dass man selber noch was zubereitet, irgendwie was dem Hund super schmeckt oder wo man Freude hat, ja. Also alles, was positiv ist in dem Fall, sage ich jetzt mal, ist erlaubt. Und das ist auf keinen Fall irgendwie nicht wichtig oder so, ganz im Gegenteil.
Die Melanie, die hat eine Frage zu Vitamin D, weil du hast ja gesagt, es gibt kaum so Studien etc. jetzt, ne, bei Krebs und den Tieren.
Jetzt gezielt, ja, wenig. Ja, das
stimmt. Also Vitamin D, schreibt sie, gibt man ja beim Menschen gern bei Krebserkrankungen. Beim Hund konnte mir bisher niemand was dazu sagen.
Ja, ich fürchte, ja, ich auch nicht.
Weil es gibt, gell?
Auch nicht, ob ja oder nein, aber doch, ich kann schon was dazu sagen, weil also Vitamin D ist bei Menschen ein ganz großes Thema, auch im Moment, weil viele Menschen einen Vitamin D-Mangel haben und das eben nicht nur für den Knochenbau wichtig ist, das Vitamin, sondern auch für viele andere Dinge. Also zum Beispiel weiß man ja auch, glaube ich, dass ein Vitamin D-Mangel auch irgendwie eine Rolle bei Depressionen sogar spielen könnte, ja, oder tut.
Naja, klar, deswegen Vitamin D durch Sonne, also jetzt bei uns, ne, geht ja auf die Stimmung. Ne?
Ja, genau, ist die Frage, ist das die Sonne oder das Vitamin D? Mhm. Aber da sprichst du es eigentlich schon an, nämlich den großen Unterschied zwischen Hund und Mensch. Katze ist gleichermaßen betroffen, die bilden das nämlich nicht. Ja, also wenn der Hund in der Sonne spazieren geht, dann hat das keinen Einfluss auf seinen Vitamin-D-Haushalt, weil er kein Vitamin D die Haut bilden kann. Der muss das über die Nahrung aufnehmen. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass ja die Tiere in der Regel komplett bedarfsgerecht ernährt werden, ergo auch in dem Futter entsprechende Vitamin-D-Mengen enthalten sind, die es täglich braucht. Das heißt, da dürftest du eine ganz andere Ausgangssituation haben zu diesem Thema. Ich weiß, dass Vitamin D hat eine Studie, das war das letztes Jahr, von letztem Jahr, glaube ich, also relativ aktuell, wo es um Vitamin D auch als Marker bei chronischen Darmerkrankungen ging. Chronische Enteropathien, genau. Und dass diese Tiere wohl häufiger auch einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel haben. Und dann hat sich da eine Gruppe auch mal angeschaut, wie versucht das etwas näher anzuschauen und auch geguckt, ob man das als Marker verwenden kann, weil das wohl auch mit der Prognose und so weiter zusammenhängt.
Jetzt haben wir noch zwei Fragen, Julia, aber ich denke, da hast du eigentlich schon die Antwort drauf gegeben. Ich lese trotzdem vor.
Ja.
Die Jessica schreibt, gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die Krebs verhindern oder eindämmen können, wenn er schon da ist? Nein, hast du ja schon gesagt.
Ja, genau, ist schwierig, ja, genau, und problematisch.
Die Andrea, die schreibt, das hast du ja auch erzählt, gibt es neben Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren, weitere sinnvolle Ergänzungen? Habt ihr da was im Shop? Nee, gibt es nicht noch weitere Sachen?
Also wir haben auch ein Produkt, was jetzt zur Unterstützung vom Immunsystem was wir dazu konzipiert haben. Mhm. Das heißt Immunsupport. Das hat als Bestandteile eben Krillmehl, was sehr, sehr reich auch an Astaxanthin ist. Also es geht alles in die Richtung Antioxidantien. Wir haben da das Algenpulver mit drin, also Omega-3 ist mit drin, Sanddornbeerenpulver, Inulin, das ist wichtig auch für die Darmflora, Kurkuma, Mariendistelsamen, also so dieses, und Vitamin E ist noch enthalten. Das könnte man da gerne nehmen. Omega-3 haben wir ja diverse, also ich glaube fast das komplette Portfolio. Wir haben Grillölkapseln, wir haben Algenölkapseln, wir haben Algenöl. Flüssig und wir haben Omega-3 aus nachhaltigem Fischfang als Fischöl das haben wir nicht in Kapselform, das haben wir nur in flüssig. Also da ist eigentlich so für jeden Bedarf etwas geboten, was man geben könnte. Und wir kriegen, das könnte ich vielleicht kurz erwähnen, weil ich selber mich schon total darauf freue, sehr bald, wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, ein neues Produkt, das sind Reha-Tabs, also in Tablettenform zur Unterstützung, Aufbau, zum Beispiel auch jetzt nach Erkrankungen oder Operationen, also da sind Zutaten drin, die jetzt sich an diesen, ja, Aufbauschutz richten, sprich wir haben wieder unser tolles Molkenprotein mit dabei als gute Proteinquelle, aber auch für die Gelenke, Kollagen, Hydrolysat, Chondroitin, Glucosamin und dann auch noch als Nährstoffe zusätzlich Vitamin A und D, das haben wir auch schon besprochen.
Alles in den kleinen Reha-Tabs.
Ja, genau. Oh. Und Vitamin C ist auch mit drin, also das wäre hier eben auch, das kann der Hund ja eigentlich bilden, aber eben einfach auch als antioxidative Komponente, Zink und Selen. Das ist so da. Und dann hast du halt so eine Tablettenform, da kannst du dann je nach Hundgröße ein paar von geben. Also, weiß nicht, 10 Kilo Hund kriegt bis zu 3, so kannst du auch als Leckerli geben. Das könnte man, wenn man möchte, verwenden. Das wäre jetzt so in
als unserem Leckerli, ja? Meinst du, das kann man dem Hund so andrehen als Leckerli?
Also, genau, es ist noch Geflügelaroma mit dabei. Nee, die sind schon sehr schmackhaft. Also, genau, so in der Richtung haben wir gedacht, da fehlt was und da machen wir was. Und genau, das wäre so das jetzt aus unserem Schränkchen, hätte ich jetzt schon was gesagt, genau.
Du, ja. Zum Abschluss hätte ich heute noch eine Frage.
Okay.
Ich habe nämlich mit einer deiner Kundinnen gesprochen, die Uschi Ackermann.
Ah, okay.
Deren Hund, also die hat ja einen Mops, wie man, ja, wie die meisten wissen, ja, den Willi, der ist leider auch an Krebs erkrankt und der macht eine Chemotherapie und da habe ich mit ihr drüber geredet, wie es ihm so geht. Also dem geht's gut.
Ja.
Er neigt leider ein bisschen zu Übergewicht.
Tatsächlich. Ja. Das ist doch so, das kann ich mir gar nicht vorstellen beim Möpsen. Ja.
Und jetzt hat ihr eine Tierärztin die Empfehlung gegeben, dass er so harzer Käse kriegt, weil der kaum Kohlenhydrate und kaum Fett hat.
Ja, super. Stimmt das? Ja, stimmt. Stimmt. Okay. Harzer Käse ist
auch. Darf der Willi essen?
Darf er essen? Also eine Frage der Menge. Natürlich. Aber harzer Käse gibt es auch in der fettarmen Variante zusätzlich noch. Und der riecht ja auch ganz stark. Und ist deswegen natürlich für Hunde super spannend. Ich empfehle das tatsächlich sehr gerne auch als Leckerli oder so als starkes Leckerli für Hunde, die eine Diät machen müssen, den Harzer Käse. Also ja, finde ich einen super Tipp. Kannst du weitergeben, ist erlaubt.
Da wird sich der Willi freuen, wenn ich ihm die gute Nachricht überbringe.
Ja. Ja, die meisten Tiere, die an der Krebserkrankung leiden, die nehmen ja eher ab und nicht zu, wie der Willi. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns da mal mit beschäftigen würden, also mit der Gewichtsabnahme, sprich mit Untergewicht, dass wir das vielleicht im nächsten Podcast mal beleuchten. Was hältst du davon?
Finde ich total super.
Gut, dann hier der Aufruf an euch, wenn ihr spezielle Fragen zum Thema Untergewicht habt bei euren Tieren, dann schreibt uns bitte an die info@navcheck.de oder auch wie immer über unseren Facebook- oder Instagram-Kanal, da freuen wir uns sehr. Und dann sage ich jetzt vielen Dank für die tollen Fragen, fürs Gespräch, für dieses, ja, schwierige Thema.
Guten Besserung allen erkrankten
allen
Tieren.
Allen Betroffenen, ja, genau. Mhm. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.